das war wirklich sehr eindrücklich, wenn du diesen Menschen, der eigentlich wirklich dem Tod näher ist als dem Leben, und dann siehst, wie deine Behandlung seine Situation so enorm verbessert. Also für mich war das natürlich super schön, diese Entwicklung zu sehen, und ein sehr, sehr schöner Moment, als wir ihn dann nach anderthalb Monaten auch aus der Klinik entlassen konnten.
Notaufnahme, der Podcast von Ärzte ohne Grenzen. Herzlich willkommen, liebe HörerInnen. Mein Name ist Anna Duschimi, ich bin Podcasterin und Journalistin.
Und ich bin Christian Katzer, der Geschäftsführer von Ärzte ohne Grenzen hier in Deutschland.
Heute sprechen wir über eine Krankheit, von der jeder von euch wahrscheinlich schon mal gehört hat. Tuberkulose, die tödlichste Infektionskrankheit der Welt. Aber was ist Tuberkulose eigentlich genau? Und gibt es diese Krankheit überhaupt noch? Können an Tuberkulose Erkrankte nicht längst geheilt werden? Und was hat Ärzte ohne Grenzen damit zu tun? Es gibt also viele Fragen und ich bin schon sehr, sehr gespannt auf die heutige Folge, weil ich mir vorstellen kann, dass viele Menschen Tuberkulose so gar nicht als Problem oder Herausforderung auf dem Schirm haben, oder Christian?
Genau, also ich glaube auch, dass vor allem hier in Deutschland wirklich Tuberkulose sowas ist, was viele gar nicht kennen, die nicht medizinisch unterwegs sind, und die MedizinerInnen unter unseren HörerInnen kennen das natürlich, aber wie du gesagt, ist natürlich eine Krankheit, die weltweit auftritt, die extrem oft auftritt und extrem oft tödlich ist. Deswegen haben wir in den Projekten, in denen wir arbeiten, natürlich oft mit Tuberkulose zu tun. Und wir haben spezielle Projekte zu Tuberkulose in vielen Ländern. Und ich glaube, also in mehr als 20 Ländern weiß ich, dass wir direkt mit Tuberkulose behandeln. Und was besonders ist an Tuberkulose und MSF sozusagen als Verbindung, ist, dass wir da sehr aktiv sind, die Forschung voranzutreiben. Ja, also politisch arbeiten wir zu vielen Themen, sind mit vielen EntscheidungsträgerInnen im Kontakt. Aber Forschung direkt an einer Krankheit ist Tuberkulose etwas, was das doch so ein bisschen Alleinstellungsmerkmal hat für uns. Mhm. Tuberkulose ist eine der Krankheiten, kommen wir später nochmal zu, die, wo wirklich wenig Forschung, bis gar keine Forschung stattgefunden hat über lange Jahrzehnte, einfach weil es nicht profitabel ist. Ja, ist wieder so ein Thema, das wir auch schon mal hatten, ist halt nicht so ein klassisches Nordeuropa-Problem. Tuberkulose tritt hier zwar auf, aber nicht in den Massen, wo sich halt ordentlich Kohle verdienen lässt, was dann wieder heißt, dass da, wo es auftritt, die Menschen da ja für die Industrie oft nicht interessant sind. So bitter das klingt, aber das haben wir uns halt vorgenommen, es zu ändern, und haben neben der Behandlung halt angefangen, in Kooperation mit Gesundheitsministerium, auch mit PatientInnengruppen, an der Forschung zu arbeiten, und haben uns an zwei klinischen Studien beteiligt, in der die Kombination von neuen und besseren Medikamenten getestet wurde, einfach aus dem Grund, dass Tuberkulose sich auf diese Medikamente eingestellt hatte, auf die originalen Medikamente, und resistent wurde und daher mit verschiedenen Medikamenten behandelt werden musste. Und was wir da gesehen haben, dass die Behandlung dadurch sich extremst in die Länge gezogen haben und auch wirklich sehr mit sehr hohen Nebenwirkungen, also Schmerzen, aber auch Gehörverlust etc. einherkam, sodass wir das einfach verbessern wollten im Interesse der PatientInnen, um dann Heilungschancen überhaupt ermöglichen zu können. Und das hat funktioniert, sprechen wir nachher drüber, und hat dann letztendlich auch dazu geführt, dass die Behandlungskosten runtergegangen sind. Letztendlich ist es aber immer noch so, dass wir ganz klar sehen, dass die nicht die Gesundheitsbedürfnisse aller Menschen im Vordergrund stehen, sondern die Profite bei den Konzernen, und wir da einen großen Unterschied machen wollen für die Menschen, die eine Behandlung brauchen.
Okay, also ich sehe schon oder ich höre schon, es gibt viele verschiedene Bereiche, zu denen wir heute sprechen werden müssen. Aber lasst uns doch erstmal inhaltlich einsteigen und hören, was Tuberkulose genau ist, wie man sich ansteckt und was Ärzte ohne Grenzen im Detail in diesem Bereich macht.
Tuberkulose ist eine bakterielle Infektionskrankheit. Die Erreger befallen überwiegend die Lunge. Zu den ersten Krankheitsanzeichen gehört unter anderem Husten. Die Bakterien werden in den meisten Fällen durch kleinste Tröpfchen beim Husten, Sprechen oder Niesen übertragen. Das höchste Infektionsrisiko besteht bei engem, mehrstündigem Kontakt, zum Beispiel in der Familie. Betroffen sind vor allem Menschen, die auf sehr engem Raum leben, wie zum Beispiel in Gefängnissen oder Geflüchtetencamps. Mehr als 10 Millionen Menschen auf dem gesamten Globus sind infiziert. Jährlich sterben 1,25 Millionen Menschen an Tuberkulose. Damit ist sie die tödlichste Infektionskrankheit weltweit. Ärzte ohne Grenzen behandelt in über 20 Ländern an Tuberkulose erkrankte PatientInnen. Unter anderem im zentralasiatischen Raum, in Indien und in zentralafrikanischen Ländern. Die Behandlung von resistenter Tuberkulose dauert mit den neuesten Standards circa ein halbes Jahr und ist mit den aktuellen Medikamenten heilbar. Was enorm wichtig ist, PatientInnen müssen die Behandlung abschließen, auch wenn sie sich bereits früher schon besser fühlen. Denn eine unvollständige Behandlung kann zur Entwicklung von Resistenzen führen. Ärzte ohne Grenzen setzt deshalb stark auf eine dezentralisierte Behandlung. Die PatientInnen werden zu Hause besucht oder telemedizinisch betreut. Gleichzeitig finden Informations- und Aufklärungskampagnen statt. So können die PatientInnen dabei unterstützt werden, die langwierige Behandlung durchzuhalten.
Okay, jetzt habe ich, glaube ich, so ein ungefähres Bild von Tuberkulose. Aber was eine Diagnose für Menschen bedeutet, das erzählt uns jetzt unser heutiger Gast. Lukas Helbig ist Notfallmediziner und hat in einem großen Krankenhaus in Berlin gearbeitet. Mit Ärzte ohne Grenzen war er im Südsudan im Einsatz und hat dort unter anderem auch Menschen mit Tuberkulose behandelt. Wir schalten Lukas heute aus seinem nächsten Einsatz für Ärzte ohne Grenzen, also aus der Zentralafrikanischen Republik, zu und freuen uns wahnsinnig, dass er hier ist. Hallo Lukas, schön, dass du da bist.
Hallo Lukas.
Hallo, freue mich, dass ich hier sein kann.
Lukas, wir haben ja jetzt schon ein paar allgemeine Infos zu Tuberkulose gehört. Berichte doch mal von deinem ersten Einsatz mit Ärzte ohne Grenzen. Wusstest du vorab, dass du mit Tuberkulose zu tun haben wirst? Hast du vorher schon mal Tuberkulose behandelt? Und wie war das alles überhaupt für dich?
Ja, also ich wusste tatsächlich vorher schon, dass ich in einem Projekt arbeiten werde im Südsudan, wo ich auch viel mit Tuberkulose-Patientinnen zu tun haben werde. Damit hatte ich so noch gar nicht so viele Erfahrungen. In Berlin sind mir auch schon einige Fälle begegnet, aber das ist in Deutschland ein eher selten auftretendes Krankheitsbild. Deutlich mehr Erfahrung hatte ich noch während meines Studiums. Da habe ich einen Teil meines praktischen Jahres in Sambia, im südlichen Afrika, verbracht. Und da habe ich auch im Krankenhaus gearbeitet, wo wir ganze Stationen, also ganze Krankenstationen wirklich nur für Tuberkulose hatten. Und das hat mir schon einen ersten Eindruck davon verschafft, was mich dann auch im Südsudan erwarten würde. Und im Südsudan war es dann tatsächlich so, dass ich jeden Tag mit Tuberkulose zu tun hatte. Ich war in einem Projekt im Norden des Südsudan, in der Stadt Malakal. Das ist die zweitgrößte Stadt des Landes, ganz in der Nähe der Grenze zum Sudan.
Und was hast du da gemacht?
Ich war als fachlicher Arzt dort tätig. Ich hatte ein Team von lokalen Ärztinnen und Clinical Officers. Clinical Officers, das Berufsbild gibt es bei uns jetzt hier nicht. Das kann man sich ungefähr so vorstellen, dass das eine medizinische Fachkraft ist mit der Qualifikation, die ungefähr zwischen einer Krankenpflegekraft und einer ärztlichen Kraft liegt. Also Clinical Officers diagnostizieren und behandeln Krankheiten, wie Ärztinnen und Ärzte auch, haben in ihrer Ausbildung aber einfach deutlich weniger Hintergrundwissen mitbekommen. Also reguläres Medizinstudium im Südsudan würde 6 Jahre dauern, die Ausbildung zum Clinical Officer nur 3 Jahre. Und unser Team bestand hauptsächlich aus solchen Clinical Officers und meine Aufgabe war es, dann insbesondere bei komplexen Fällen zu helfen und generell das Team zu unterstützen, unsere Protokolle und Qualitätsstandards einzuhalten. Das war für mich ein sehr schöner Aufgabenbereich, da ich dadurch auch viel mit Patienten in Kontakt kommen konnte.
Und was waren denn für dich die größten medizinischen Herausforderungen oder was war so der Bedarf der Bevölkerung im Südsudan? Was können wir uns darunter vorstellen?
Generell kann man sagen, dass die Arbeit dort sehr herausfordernd war, einfach weil wir auch das einzig gut funktionierende Krankenhaus in der ganzen Gegend waren. Das heißt, die Menschen kamen mit wirklich allen Krankheitsbildern, die man sich vorstellen kann, zu uns. Das geht los mit Infektionskrankheiten, wie eben Tuberkulose oder HIV und Malaria. Geht aber auch weiter über chronische Erkrankungen, die wir auch hier in Deutschland viel sehen, wie Diabetes oder Bluthochdruck. Und dann aber auch speziellere Fälle wie zum Beispiel Schlangenbisse. Und generell muss man sagen, dass unsere Arbeit nochmal zusätzlich dadurch kompliziert gemacht wurde, dass viele der Patienten, die wir gesehen haben, erst in einem sehr, sehr späten Stadium zu uns kamen. Und viele Patienten auch leider mangelernährt waren, was die Heilung bei der Krankheit sehr viel schwieriger gemacht hat.
Warum sind die Patienten erst so spät zu euch gekommen?
Da gibt es verschiedene Gründe, aber ein großer Grund ist auf jeden Fall auch die Distanz, die als Grund da ist. Also nicht alle unsere Patientinnen kamen aus dem Flüchtlingscamp, für die war Distanz jetzt nicht so das Problem. Aber viele andere Patienten kamen eben aus der gesamten Umgebung. Also einerseits auch aus der größtenteils zerstörten Stadt Malakal, wo die Menschen teilweise in Ruinen der ausgebrannten Häuser leben oder auch aus den umliegenden Dörfern. Und was wir auch viel gesehen haben, dadurch, dass damals wie heute leider Krieg im Sudan ist, haben wir auch viel Kontakt mit Menschen gehabt, die aus dem Sudan geflohen sind über die Grenze.
Und wie viele Leute wurden in dem Krankenhaus, oder das ist ein Zeltkrankenhaus, ne, behandelt?
Genau, das ist ein Zeltkrankenhaus, das hat insgesamt 32 Betten. Und von diesen 32 Betten sind wiederum 10 Betten Isolationsstationsbetten. Die sind außerhalb dieses Zelts. Und die 22 Betten im Zelt, die sind dann wiederum getrennt in einen männlichen Teil und einen weiblichen Teil. Und da haben wir wirklich, wie gesagt, ein großes Spektrum an verschiedensten Krankheiten behandelt.
Sag mal, Lukas, kannst du das vielleicht noch ein bisschen genauer beschreiben? Also wie kann ich mir so ein Zeltkrankenhaus vorstellen? Du hast ja gerade von den Männer- und Frauenbereichen gesprochen und von den verschiedenen Krankheiten, die auch abgetrennt sein müssen. Wie macht man das denn in so einem großen Zelt? Also ist das nicht irgendwie total laut und wie geht man damit um? Kannst du uns da so ein bisschen reinholen?
Klar, gerne. Also ist es, ob es laut ist, ja, es ist sehr laut und es ist vor allen Dingen auch sehr heiß, weil man kann sich vorstellen, wenn die Sonne da drauf knallt, bei sowieso schon 45 Grad in Schatten, wird es sehr warm. Und es geht aber trotzdem erstaunlich gut, da zu arbeiten. Also das Zeltkrankenhaus kann man sich ein bisschen so vorstellen, wie diese größeren Zelte, die es auf Volksfesten gibt. Also das sind Zelte mit großen Metall. Strukturen, die sie stabil halten und auf einem Betonfundament aufgebaut sind. Und das Betonfundament wiederum ist dann auch mit Fliesen ausgelegt, dass es gut gereinigt werden kann. Und genau, wie gesagt, in der Mitte war es dann geteilt in männlich und weiblich. Das war unsere Hauptstation, wenn man so will. Neben der Station gab es dann auch noch eine Isolationsstation, aber auch noch eine Notaufnahme mit nochmal 4 Betten. Und ganz besonders wichtig auch war unsere Krankenhausambulanz, die auch in dem Bereich war. Das war eine Ambulanz, wo wir über 3000 registrierte Patientinnen hatten mit chronischen Erkrankungen, die also dort kamen, um ihre Medikamente und Versorgung zu erhalten. Also ein bisschen quasi der Hausarztersatz, den wir dort auch sichergestellt haben. Also gerade die ansteckenden Erkrankungen, für die hatten wir dann tatsächlich extra einen Isolationsbereich. Das waren die 10 Isolationsbetten, die waren außerhalb dieses Zeltes. Also das Zelt war sozusagen vor allen Dingen nicht ansteckende Krankheiten. Und außerhalb des Zeltes hatten wir noch 3 Schiffscontainer letztendlich. Also das waren umgebaute Schiffscontainer, die zu unserer Isolationsstation umgebaut wurden. Dann waren in einem Container, haben bis zu 4 Betten reingepasst. Das waren die Menschen, die Tuberkuloseverdacht hatten. Ein weiterer Schiffscontainer war bis zu 4 Patienten mit gesicherter Tuberkulose, die unter Therapie standen. Und dann gab es noch einen dritten Container für alle Nicht-Tuberkulose-Erkrankungen, die aber auch ansteckend sind und deshalb isoliert werden müssen.
Christian, Ärzte ohne Grenzen behandelt ja, wie wir gehört haben, in über 20 Ländern der Welt Tuberkulose. Kann man sich das überall so vorstellen wie im Südsudan oder gibt es da länderspezifische Unterschiede?
Ja, letztendlich gibt es immer schon Unterschiede, weil wir zum Glück nicht in allen Ländern in Zelten behandeln müssen, sondern oft in Krankenhausstrukturen behandeln können oder ambulant behandeln können. Das unterscheidet sich wirklich von Land zu Land. Ich kenne Tuberkulosebehandlung auch sehr gut aus Zentralasien, ja, wo wir zum Beispiel in Usbekistan auch das Projekt haben, in dem wir eine von den klinischen Studien gemacht haben. Aber ich kenne auch die Projekte wie zum Beispiel in der Zentralafrikanischen Republik ganz gut, wo Herr Lukas jetzt auch ist, wo wir auch in gebauten Krankenhausstrukturen arbeiten können, sozusagen in massiv gebauten und nicht in Zelten behandeln müssen. Und dadurch entscheidet sich immer so ein bisschen, da kommt es auch immer noch auf die Technik an, die eingesetzt werden kann. Ja, in der Zentralafrikanischen Republik haben wir zum Beispiel jahrelang versucht, ein Röntgen zu installieren. Einfach versucht heißt, dass wir natürlich dafür Techniker brauchen, dass der Strom da sein muss. Und das hat über Jahre in der Zentralafrikanischen Republik nicht alles zusammengepasst unbedingt, ja, weil dann halt Sicherheitsvorschrift war, dass wir halt nicht einen externen Dienstleister, der da halt ein Röntgengerät installieren kann, einfliegen kann, was einfach zu unsicher war. Ja. Und in Tadschikistan oder Usbekistan, das ist überhaupt kein Problem natürlich. In Tadschikistan zum Beispiel haben wir auch sogar ein mobiles Röntgengerät, das wir da durch die Gegend schicken, um halt näher an die Patientinnen ranzukommen. Ja, wir arbeiten halt überall so mit den Möglichkeiten, die wir haben und versuchen, so professionell wie möglich zu sein, einfach weil wir als Organisation dann doch schon viel Erfahrung haben. Wichtig ist natürlich, nochmal zurückzukommen zu den Medikamenten. Da ist einfach bei Tuberkulose sehr lange, nämlich 50 Jahre lang, nichts wirklich passiert. Was dazu geführt hat, dass die liebe Tuberkulose sich resistent gemacht hat gegen die Medikamente. Und ist so ein Selbsterhaltungstrieb, haben leider auch Tuberkulose-Erreger. Damit die gut überleben, haben sie sich gegen die Medikamente gewappnet. Wir haben auch ganz große Abbrechraten gesehen. Ja, Leute, die sich zwar dann auf eine Behandlung eingelassen haben, aber dann irgendwie nach anderthalb, zwei Jahren Krankenhausaufenthalt irgendwann genug hatten und wieder zu ihren Familien zurück sind oder dann halt doch Geld verdienen mussten oder gar nicht eine Behandlung angefangen haben, weil sie gesagt haben, ich brauche sowieso nicht jetzt irgendwie, warum soll ich mein Dorf verlassen, in ein Krankenhaus gehen, um da zwei Jahre zu sein, verändert sich für mein Leben so viel, dass es nicht eine Lebensverbesserung darstellt. Ja, so aus verschiedenen Gründen wirklich daran gearbeitet, die Behandlung einfach zu vereinfachen und auch die Zahl der Tabletten und ähnliches, was da genommen werden musste. Also es musste, glaube ich, so eine Handvoll Tabletten damals genommen werden, so fast 20 Stück. Und dann noch Spritzen, die verabreicht werden mussten, was dazu geführt hat, dass halt nicht ambulant gemacht werden konnte, sondern dass es halt stationär passieren musste und diese riesen Nebenwirkungen. Und eine der Nebenwirkungen war zum Beispiel, dass die Menschen ihr Gehör verloren haben. Ja? Und das wussten wir ja, dass das eine Nebenwirkung ist. Und dann haben wir halt bei Anfang der Behandlung schon angefangen, Gebärdensprache den Menschen beizubringen. Und es ist so ein Widerspruch. Ja? Du willst den Menschen was Gutes tun und Lebensqualität verbessern und Überleben sichern und gleichzeitig gibst du denen dann ein riesen Defizit mit und mit Ansage so, ja. Und vielleicht muss man einfach nochmal einen Zwischenschritt machen. Also es gab ja in den 2010er Jahren endlich Fortschritte in der Forschung und Entwicklung. Es kamen drei neue Medikamente auf den Markt, die sehr viel weniger Nebenwirkungen hatten und außerdem rein oral eingenommen werden konnten. Allerdings hatten die Pharmafirmen sie nicht nur sehr teuer gemacht, sondern auch verpasst, klinische Studien durchzuführen und Behandlungsschemata zu entwickeln, also zu untersuchen, wie Medikamente in Kombination miteinander wirken. Deshalb haben wir das gemeinsam mit anderen Hilfsorganisationen und Forscherinnen übernommen. Ja? Mit großem Erfolg letztendlich. Mit den neuen Medikamentenkombinationen dauert die Therapie für resistente Formen von Tuberkulose nur noch 6 Monate und ist deutlich verträglicher. Auch bei multiresistenter Tuberkulose können die herkömmlichen Therapien durchaus bis zu einem Drittel kürzer sein. 2022 hat die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, diese neuen Behandlungsschemata in ihre Guidelines aufgenommen und damit gehören sie jetzt zum medizinischen Standard. Und was jetzt unbedingt sich noch verbessern muss, ist, dass die Preise für die Medikamente runtergehen, dass es wirklich auch in Ländern mit einem geringeren Gesundheitsbudget als in Deutschland bezahlbar ist. Und die Diagnose ist einfach immer noch viel zu teuer. Aber da, glaube ich, kommen wir später auch nochmal hin. Daher kurz in eigener Sache, damit wir überhaupt behandeln können, damit wir Tuberkulose behandeln können, damit wir auch weiter uns dafür einsetzen können, dass Preise in den Keller gehen und Diagnostika zur Verfügung stehen, brauchen wir natürlich eure Unterstützung, und zwar die finanzielle. Mit zum Beispiel 48 Euro können wir eine Tuberkulose-Patientin mit wirksamen Kombinationspräparaten behandeln. Komplett. Ja? Und deswegen möchte ich euch, liebe Hörer, bitten, unterstützt doch einfach unsere Arbeit von Ärzte ohne Grenzen. 50 Euro machen einen Riesenunterschied für einen Menschen in dieser Welt. Links zu Möglichkeiten zur Spende gibt es natürlich in den Shownotes. Und wer jetzt mitschreibt, www.msf.de/spenden.
Lukas, aber wenn wir uns das jetzt ganz konkret am Beispiel von dem Projekt im Südsudan ansehen, was bedeutet denn die Diagnose Tuberkulose für die Menschen?
Ja, so eine Diagnose ist für die Menschen eine absolut große Herausforderung und das hängt an ganz vielen Faktoren. Also es fängt schon mit den Informationen darüber an, denn die Gesundheitsaufklärung in dem Land ist leider nicht sehr ausgeprägt und deswegen haben viele Menschen auch dort gar kein Konzept von Tuberkulose, was es eigentlich ist, wie man es bekommt und was auch die Anzeichen dafür sind. Und das führt dann leider auch dazu, dass viele sehr, sehr spät erst ins Krankenhaus kommen, wenn sie schon sehr, sehr weit fortgeschritten sind in ihrer Erkrankung. Und zusätzlich zu diesem späten Vorstellen kommen noch weitere Faktoren, die es für die Menschen schwierig machen. Also, dass es einfach an grundlegenden Dingen mangelt, wie beispielsweise Nahrung. Ja, also viele unserer Patientinnen sind mangelernährt und haben einfach auch gar keine körperlichen Reserven, um eine Krankheit zu bekämpfen. Und dann kommt es auch häufig zu Co-Infektionen. Also sehen wir häufig auch Co-Infektionen mit anderen Erkrankungen. Ganz klassisch, was ich ganz viel in Malakka gesehen habe, ist die Co-Infektion HIV und Tuberkulose, was sich auch ein bisschen bedingt, weil HIV als Erkrankung ja das Immunsystem schwächt. Und je schwächer das Immunsystem ist, desto eher bekommt man Tuberkulose. Und dann sind es eben solche Sachen wie Mangelernährung, die das Immunsystem schwächen, zu Tuberkulose führen oder es leichter machen, dass man sich mit Tuberkulose ansteckt. Und genauso bei HIV. Und gerade wenn man mit HIV und Tuberkulose infiziert ist, ist die Behandlung auch sehr schwierig. Denn HIV schwächt ja das Immunsystem. Und wenn man aber das Immunsystem dann wieder stärkt, indem man HIV behandelt, es gleichzeitig aber eine Erkrankung wie Tuberkulose gibt, kann es dazu kommen, dass es zu einer überschießenden Immunreaktion kommt. Also das Immunsystem erholt sich quasi zu schnell, zu stark und es kommt zu einem riesigen Entzündungssturm im Körper, der letztendlich für die Patienten tödlich enden kann. Deswegen war das auch eine sehr herausfordernde Therapie für uns. Wir mussten einerseits versuchen, den Patienten gut zu behandeln, andererseits aber auch nicht zu schnell zu behandeln. Also in dem Fall war es dann immer das Ziel, erst die Tuberkulose zu schwächen und erst, wenn wir sicher sein konnten, dass die Tuberkulose stark genug geschwächt ist, dann mit der HIV-Therapie einzusteigen, um eben diese überschießende Reaktion des Immunsystems zu verhindern. Und ansonsten, wie Christian ja schon gesagt hat, sind solche Therapien ja auch sehr, sehr langwierig. Ja, also Tuberkulose mindestens ein halbes Jahr, dass man Medikamente nehmen muss, hat dann den Vorteil, dass es dann, wenn alles gut läuft, wenigstens geheilt ist. HIV hingegen ja das ganze restliche Leben lang, weil man das in dem Sinne nicht heilen kann, aber immerhin so unterdrücken kann, dass es keine Probleme macht. Und im Rahmen dieser langen Medikamenteneinnahme ist oder in dieser langen Zeit, die man behandeln muss, ist die Medikamenteneinnahme natürlich auch eine große Herausforderung. Deswegen war unsere Krankenhausambulanz auch so enorm wichtig. Ja? Also wir hatten da ein eingespieltes Team, was die Patienten unterstützt hat. Und das war mir persönlich auch gar nicht so klar vorher, dass es eben im Krankenhaus nicht nur das fachlich-medizinische Team gibt, sondern auch noch ein psychologisches Team und ein Team zur Gesundheitsaufklärung. Und alle diese Teile sind enorm wichtig, weil wir haben wirklich nichts gewonnen, wenn es uns im Krankenhaus zwar gelingt, die Tuberkulose zu behandeln, die Patientinnen dann aber nach der Entlassung ihre Medikamente nicht mehr einnehmen.
Ja, oder nicht richtig, ne?
Ja, genau. Und die Gefahr, dass die nicht eingenommen werden oder nicht richtig eingenommen werden, ist leider wirklich groß, da, wie Christian ja schon gesagt hat, es auch wirklich häufig zu Nebenwirkungen kommen kann. Und ein Problem, was ich jetzt ja schon sehr häufig angesprochen habe, ist da auch die Ernährungssituation wieder. Denn viele der Medikamente, die wir haben, werden besser mit einer Mahlzeit vertragen. Leider ist die Situation für unsere Patienten dort aber so, dass viele keinen gesicherten Zugang zu Nahrung haben und dann teilweise nur eine und an manchen Tagen auch einfach gar keine Mahlzeit zu sich nehmen können. Und das ist dann auch wieder total fatal für die Behandlung.
Was hat das dann für Auswirkungen, wenn man zum Beispiel die Medikamente auf leeren Magen nimmt?
Patienten fühlen sich dann teilweise sehr schwach, teilweise haben sie auch große Magenschmerzen und vertragen die Medikamente einfach nicht gut. Weswegen sie dann sich entscheiden, weil sie ja auch Aufgaben in ihrer Familie oder in der Gemeinschaft übernehmen und die Tuberkulose ja, gerade wenn sie schon anbehandelt ist, in dem Moment nicht mehr so weit im Vordergrund steht, weil man ja nicht mehr diese schweren Symptome hatte, die man noch zu Anfang hatte. Und dann überlegt man sich schon, nehme ich jetzt diese Medikamente, die mir das Leben schwer machen, wenn es mir doch eigentlich gut geht? Das Fatale ist aber, dass das natürlich dann dazu führt, dass wir Resistenzen bei den Tuberkuloseerregern heranzüchten und es dann nochmal schwieriger wird, die Tuberkulose zu behandeln.
Damit wir uns mal ein Bild machen können, wie das wirklich für die betroffenen Menschen sind, haben wir mit Kamla Ruach gesprochen. Er ist ein Tuberkulosepatient in einem unserer Projekte in Leer in Südsudan. Er ist etwas südlich von dem Projekt, in dem Lukas war. Das hat er uns gesagt.
Nahrung ist zurzeit das größte Problem. Das Essen, was wir zu Hause haben, passt nicht zu unseren Medikamenten. Denn wenn man Medikamente nimmt, braucht man viel Energie. Man kann nicht einmal nach draußen gehen, sondern sich nur hinlegen. Deshalb nehme ich meine Medikamente nicht ein, wenn es kein Essen gibt. Als wir nach Murm vertrieben wurden, habe ich den ganzen Tag meine Medikamente nicht eingenommen, weil es nichts zu essen gab. Wenn ich meine Medikamente genommen hätte, hätte ich Murm nicht erreichen können.
Uff, das klingt ja echt furchtbar. Also man darf ja auch nicht vergessen, dass der Alltag der Menschen ohnehin schon sehr herausfordernd ist. Und wenn da noch eine Diagnose wie Tuberkulose dazukommt, das kann man sich irgendwie gar nicht so richtig vorstellen, wie sie das dann stemmen. Ne? Also diese Aufgaben, Lukas, die du angesprochen hast, in der Familie und in der Gemeinschaft. Ich meine, wir sind ja schon in Deutschland manchmal mit unserem Alltag irgendwie überfordert. Wenn man das alles zusammennimmt, das ist echt fast unvorstellbar, ne?
Genau, und das ist wirklich nicht nur ein Einzelfall, ja. Und das hören wir immer wieder in den Projekten von Patientinnen, von Personal. Und das hat uns auch unser Kollege Kun John Mayen bestätigt, der als Clinical Officer in Lea im Südsudan arbeitet.
Ich möchte darüber sprechen, mit welchen Schwierigkeiten PatientInnen mit Tuberkulose und HIV konfrontiert sind, wenn sie ihre Medikamente einnehmen. Viele können ihre Medikamente nicht nehmen, weil es nicht genug zu essen gibt. Wenn PatientInnen die Medikamente auf nüchternen Magen nehmen, bekommen sie starke Schmerzen. Das ist einer der Hauptgründe, warum unsere PatientInnen die Therapien nicht durchhalten. Aufgrund der starken Schmerzen durch die Medikamente hören einige auf, sie zu nehmen, weil sie keine Verbesserung fühlen. Sie ziehen es vor, zu sterben.
Das ist ja wirklich unvorstellbar, ne? Und das bei einer Krankheit, die eigentlich heilbar ist. Das ist das, was nicht so richtig in meinen Kopf geht, ne? Wir reden hier nicht über eine unheilbare Krankheit, sondern eine, die heilbar ist. Also, Lukas, du hattest ja auch viele Tuberkulose-PatientInnen während deinem Aufenthalt im Südsudan. Hattest du da so eine eindrückliche Erfahrung oder etwas, was dich nicht mehr loslässt, was du nicht mehr vergisst?
Ja, also generell hatte ich total viele besondere Erfahrungen in Malakal. Aber wenn es jetzt direkt um Tuberkulose geht, ist mir tatsächlich ein Patient sehr stark in Erinnerung geblieben. Und dazu muss man wissen, dass wir ja sehr viele Patienten mit HIV und Tuberkulose in einem späten Stadium versorgt haben, was leider mit sich gebracht hat, dass viele schon so schwach waren, dass sie auch trotz unserer Therapie das nicht überlebt haben. Also nicht wenige unserer Patienten waren schon so krank, dass sie dann im weiteren Verlauf verstorben sind. Und wenn man das jeden Tag hat, ist es natürlich auch sehr frustrierend. Ja, also du gehst zur Arbeit und siehst viele der Fälle oder viele der Menschen, denen du versuchst zu helfen und wo es dann aber einfach leider nicht mehr reicht, weil einfach die Menschen keine Reserven mehr haben. Und trotzdem haben wir natürlich immer versucht, die bestmögliche Behandlung für alle sicherzustellen und dass sich das auch lohnt. Da ist mir insbesondere ein 25-jähriger Mann in Erinnerung geblieben. Der kam auch, wie viele unserer Patienten, sehr spät zu uns. Als der zu uns kam, er war total ausgezehrt. Also der wog bei 1,80 Meter Körpergröße, wog er noch 35 Kilogramm. Also man kann sich vorstellen, wie ausgezehrt er war. Und war wirklich dem Tod näher als dem Leben. Der hatte Fieber, der hatte Luftnot, der war komplett desorientiert. Also man konnte auch gar kein Wort mit ihm wechseln. Und unsere Labortests haben dann auch schnell gezeigt, was der Grund dafür ist, nämlich Tuberkulose und HIV. Und eben weil der Patient auch kaum noch Reserven hatte, wirkte der Fall ziemlich aussichtslos. Aber wir haben uns dann trotzdem entschieden, mit Maximaltherapie reinzugehen, haben ihn mit künstlichem Sauerstoff versorgt, verschiedene Antibiotika, Antipilzmittel, Prednisolon, Tuberkulose-Therapie, alles nach bestimmten Schema. Und der Patient hatte wirklich auch viele Probleme gleichzeitig. Also der hatte noch eine Pilzinfektion der Lunge, was häufig ist bei AIDS, also der Maximalform vom HIV. Er hatte eine Hirnhautentzündung, er hatte den Tuberkulosebefall der Lunge. Und wir haben es aber trotzdem versucht und wir konnten selbst kaum glauben, wie sich das Ganze entwickelt hat, weil der Patient ist wirklich von Tag zu Tag jedes Mal ein bisschen besser geworden. Es waren viele kleine Schritte. Also erst hat er keinen Sauerstoff mehr gebraucht, hat auch so eine gute Sauerstoffsättigung. Dann verschwand nach und nach die Desorientierung. Also zunächst fing er an, Leute im Raum auch mal zu fixieren, dann teilweise auch wieder zu sprechen. Und das wurde in dem Fall dann auch immer besser. Und das, ja, Highlight, kann ich sagen, war dann nach anderthalb Monaten unserer Therapie, war er dann wieder so sehr zu Kräften gekommen, dass er auch wieder selbstständig gehen konnte. Zwar mit einem Gehstock, also er war noch immer sehr schwach, aber er konnte sich wieder normal unterhalten, er konnte wieder normal gehen und war wieder ganz auf dem Weg zu einem normalen Leben. Und das war wirklich sehr eindrücklich, wenn du diesen Menschen, der eigentlich wirklich dem Tod schon näher ist als dem Leben, dann die Behandlung nimmst und dann siehst, wie deine Behandlung seine Situation so enorm verbessert. Und das war Also für mich und auch unser ganzes Team war das natürlich super schön, diese Entwicklung zu sehen. Und ein sehr, sehr schöner Moment, als wir ihn dann nach anderthalb Monaten auch aus der Klinik entlassen konnten.
Also ich finde das vor allem, wie gesagt, nochmal so krass. Also das ist ein super schönes, positives Beispiel und zeigt ja auch, wie unterschiedlich PatientInnen reagieren und dass es sich tatsächlich auszahlt, bei jedem Menschen wirklich alles zu versuchen. Aber was ich daran so krass finde, ist, wie gesagt, dass es, wir reden nicht über eine unheilbare Krankheit. Also Christian hat es ja vorhin gesagt, 48 Euro für ein Kombipräparat. Damit kann man schon solche Wunder sozusagen bewirken. Und das finde ich halt so krass, dass Leben und Tod von so wenig abhängig ist. Ne? Das geht mir gar nicht so in den Kopf rein irgendwie.
Absolut. Und wir sehen ja auch immer wieder und haben es ja, Anna, auch immer wieder in den letzten Folgen besprochen, dass es oft keine Wunder sind, sondern halt medizinisches Fachwissen und überhaupt die Möglichkeit, behandeln zu können, für die Patientinnen überhaupt einen Zugang zu haben zur Gesundheitsversorgung und für uns, dass wir halt als Organisation und dann für meine KollegInnen, die MedizinerInnen, die Tools sozusagen sind, die Medikamente da sind, um behandeln zu können. Und ja, das Beispiel von Lukas zeigt es auch wieder, wie wichtig das ist, dass es diese positiven Beispiele gibt. Ja, Anna, du sprichst es ja auch mal wieder an, hey, wie motiviert ihr euch denn? Da ist so viel Sachen drumherum und ich höre jetzt gerade wieder von Lukas ja die Geschichte, die bringt genau das, was ich von vielen Kolleginnen höre, was motiviert einfach, wenn es diese Erfolgsgeschichten gibt, wenn es Patientinnen gibt, die einfach ja, wirklich eine Lebensverbesserung oder überhaupt überlebt haben, dann ist es genau diese Momente, die gefeiert werden müssen, um halt auch die ganzen Rückschläge, die da sind und die ganzen Menschen, die wir auch sehen, die nicht behandelt werden können, um das irgendwie auszugleichen.
Und ich glaube, was man auch nicht vergessen darf, ist, es ist ja nicht nur ein Leben, was gerettet ist, was ja auch schon großartig genug ist, sondern eine Familie und eine Gemeinschaft, die auf eine Person nicht verzichten muss. Das hat ja auch nochmal weitreichendere und viel langfristigere Auswirkungen als auf den ersten Blick erscheint, ne? Und das finde ich ist immer wieder so heftig. Das vergisst man, glaube ich, wenn man in Deutschland in einem so super gesicherten Gesundheitssystem lebt und irgendwie bei jeder Kleinigkeit, es ist ja auch gut, ne, zum Arzt gehen kann. Man merkt dann gar nicht, wie viel von sowas abhängt. Aber ich will da nochmal kurz drauf zurückkommen, Christian. Ihr habt ja in vielen verschiedenen Projekten unterschiedliche Angebote für Tuberkulose-PatientInnen. Gibt es denn irgendwas, was sozusagen über alle Projekte hinweg so übergreifend ist? Also irgendwas, was alle Projekte miteinander verbindet?
Ja, die Schwierigkeiten letztendlich, die wir da haben. Und zwar einerseits die Verfügbarkeit von Medikamenten, ja, die Preise dafür und dann überhaupt die Diagnosemöglichkeiten. Ja, das sind, wie gesagt, zum einen die Preise und aufgrund der Preise, glaube ich, auch oft dann der Zugang. Ne? Also was du jetzt gerade sagst, hey, wenn wir uns mal nicht gut geht, dann gehen wir uns halt durchchecken und wenn wir uns in Deutschland dann aus Versehen doch eine Tuberkulose irgendwie eingehandelt haben, dann wird es wahrscheinlich relativ früh erkannt werden und diese ganzen Nebenwirkungen kommen nicht und es kann behandelt werden. Und ja, weil eine Diagnostika ist gar kein Problem. Ja? So, und das sehen wir fast immer und überall, dass weil die Testmöglichkeiten teuer sind, weil die schwierig sind, ist der Zugang schwierig. Und der Zugang heißt dann oft, dass es einfach zu weit weg ist. Dann kommt es zu den Fällen, wie den Lukas gerade beschrieben hat, dass die Menschen halt viel, viel zu spät kommen, weil sich dann doch irgendjemand Herz fasst. Ein früher Zugang zu Diagnose würde einen Riesenunterschied für ganz viele Menschen weit machen. Ja? Auch deswegen versuchen wir halt den Druck auf die Pharmafirmen aufrechtzuerhalten und aufzubauen. Das letzte Beispiel, was ich da bringen kann, ist das Gene Expert, ein Tuberkulose-Test. Für alle, die so wie ich nicht viel Ahnung von Labor und so ähnlich haben, kann man sich aber wirklich sehr praktikabel vorstellen. Ja, das ist wie so ein, ich nenne es mal Kartusche, ist so eine viereckige Box, die so 3x3 cm groß ist. Da muss nur, kann auch mit Speichel diagnostiziert werden. Ja, also gelinde gesagt, da kann man einfach nur reinspucken. Dann steckt man es in die Maschine wieder rein und die sagt dann schon mal, ob es Tuberkulose ist oder nicht. Ja, also wirklich nicht schwierig, da brauchst du nicht super spezialisierte Leute, klar, es ist nicht ganz so simpel, wie ich es jetzt gerade beschrieben habe, aber es braucht nicht super Hightech-Labore und der Preis dafür ist einfach viel zu hoch gewesen. Ne? Also haben wir viel Druck gemacht, auch mit viel öffentlicher Unterstützung. Wir hatten uns als Ziel genommen, dass sie den Preis halbieren, haben wir nicht ganz geschafft, aber der ist um 20% runtergegangen und 20% ist dann schon mal echt gut. Ja? Und genau dasselbe haben wir auch geschafft für eines der Medikamente, die benutzt werden im Moment, um Tuberkulose zu behandeln, der Bedaquilin. Da ist der Preis dann aufgrund von massivem Druck auch von Ärzte ohne Grenzen um 32% runtergegangen. Und das macht echt richtig was aus. Ja? Und das ist auch eine Möglichkeit, wo dann wieder Menschen, die uns gerade hier zuhören, also 48 € für eine Behandlung, aber guckt mal immer auf unseren Webseiten nach, da gibt es immer mal so Petitionen, die man unterschreiben kann und damit reißen wir richtig was. Ja? Also das bringt richtig was, wenn wir da auf Firmen zu gehen, Pharmafirmen zu gehen und einen großen, breiten Unterstützungsdruck haben. Andersrum, der Weg ist noch weit, dass wirklich alle Menschen weltweit Zugang zu diesen lebenswichtigen Produkten haben. Und ich hatte es vorhin schon mal gesagt, Profitinteressen stehen dann doch vor Gesundheitsinteressen. Ein neues Mittel, ein neues Haarwuchsmittel für Männer mit wenig Haaren auf dem Kopf verkauft sich einfach besser. Ja? Und da wird Forschung reingesteckt und da kann man richtig Profite machen. Und den Menschen, den Lukas beschrieben hat im Südsudan, der kann halt keine teure Behandlung bezahlen und wird deswegen
hat keine Lobby.
Ja, wird zum Sterben da überlassen, ja. Und was anderes, was wir dann aber auch noch sehen über die Kontexte hinweg, weil du es gefragt hast, ist Stigmatisierung. Lukas hat das vorhin auch schon mal angesprochen, da ist viel so Halbwissen, altes Wissen, falsches Wissen da. Das wirkt sich immens auf die Therapie aus, weil die Menschen halt spät kommen, weil sie Angst haben, weil sie Angst vor Stigma haben, weil sie auch aufgrund von Falschinformationen nicht wissen, was sie da erwartet und einfach sehr lange warten. Und damit sind Erfolge sehr davon abhängig, der Erfolge in Behandlung. Es führt dazu, dass Menschen zum Teil halt so spät kommen, dass sie dann an Krankheiten versterben, die eigentlich behandelbar sind. Dann auch wieder noch dazu, wenn sie sich dann doch behandelt, die Diagnose bekommen, anfangen zu behandelt zu werden, dann führen halt diese falschen Informationen oder das Stigma dazu, dass die Menschen dann ihre soziale Unterstützung verlieren, die sie eigentlich brauchen. Ja? Also
gerade dann, ne?
Ja, genau. Wir hatten ja vorhin gesagt, also 6 Monate ist immer noch ganz schön lang. Ja. Und die Menschen sind zum Teil wirklich schwer krank, wenn sie angefangen haben zu behandeln. Sie brauchen einfach eigentlich Unterstützung. Ja? Jemand so wie, wenn wir das kennen, wenn wir jetzt hier Grippe haben, dann ruft hoffentlich jemand von einer Familie an oder von FreundInnen, die wir haben, und sagen, hey, kann ich dir eine Suppe vorbeibringen? Wie geht's dir denn? Was brauchst du denn? Kann ich dir was einkaufen oder so? Ja, und das ist genau die Unterstützung, die extrem wichtig ist über einen längeren Zeitraum und die dann wegbricht, ja, weil die Leute Angst haben, sich zu infizieren aus falschen Informationen, weil sie schon die Leute aufgegeben haben. Also das ist extrem schwierig und kann letztendlich auch tödlich sein, weil die Leute Behandlung abbrechen, um da nicht in diese Isolation reinzurutschen. In Dushanbe, ja, in der Hauptstadt von Tadschikistan, betreiben wir zum Beispiel eine Kinderklinik, die sich auf Tuberkulose-Patientinnen spezialisiert hat. Dort hat uns eine Patientin sehr berührend erklärt, was diese Vorverurteilung mit ihr gemacht hat. Mahina ist 17 Jahre alt und seit einem Jahr schon leidet sie an Tuberkulose und aufgrund der Diagnose hat sie viele Freunde verloren. Wir hören jetzt mal, was sie uns dazu sagen hat.
Ich hatte Fieber, fühlte mich krank und schwach. Ich habe ca. 20 Kilo verloren. Meine Freunde haben sehr schlecht auf meine Diagnose reagiert. Sie haben mir gesagt, dass ich nicht wieder gesund werden kann. Sie wussten aber gar nichts über die Krankheit, zum Beispiel, wie sie übertragen wird. Aus Sorge, sich anzustecken, wollten sie mich nicht mehr sehen. Und dann wollte ich sie auch nicht mehr sehen. Jetzt ist für mich aber alles in Ordnung. Ich nehme meine Medikamente. Ich nehme 10 bis 12 Tabletten am Morgen und dann nochmal 3 am Abend. Ich möchte, dass kranke Menschen wieder gesund werden und dass sie gleich behandelt werden wie Gesunde. Niemand soll aus Sorge, sich anzustecken, Freunde nicht mehr besuchen. Kranke Menschen brauchen glückliche Momente und positive Dinge, um zu heilen. Also sei bitte nett zu anderen Menschen und sie werden nett zu dir sein.
Wow, eine sehr, sehr starke Frau und das schon mit 17, das finde ich echt heftig. Christian, wie kann denn Ärzte ohne Grenzen Menschen in diesen Situationen unterstützen?
Na, einfach indem wir wirklich ganz klar informieren, aufklären, Zum einen die Patientinnen, ja, was die müssen unbedingt verstehen, was bedeutet Tuberkulose, was bedeutet Diagnose für mich, wie funktioniert Übertragung, wie kann ich Ansteckung vermeiden, was ist meine Chance auf Heilung, so Sachen einfach, dass die Patienten natürlich fungieren als ganz starkes sozusagen, je mehr sie verstanden haben, was, wie funktioniert, umso mehr können sie es natürlich auch in ihr Umfeld tragen. Und selber Stärke gewinnen, ja? So wie wir es gerade bei ihr gehört haben. Sie können sich schützen, sie können ihre Familien schützen und vor allen Dingen können sie informierte Entscheidungen treffen, ja? Und nicht halt eine Therapie abbrechen oder unterbrechen, weil sie es nicht verstanden haben. Und das ist extrem wichtig, ja? Und unterstützt natürlich die Behandlung extrem, weil eine positive Einstellung sozusagen zu der Behandlung natürlich dazu wirkt, dass der allgemeine Gesundheitszustand besser ist von den Menschen, dass auch Rückschläge oder Täler, Behandlungstäler, ja, wo es einmal nicht so gut geht, mit überwunden werden können, einfach weil es dann oft ein Austausch ist und ein Vertrauen von PatientInnen auch zu behandelnder Person und dann halt so eine Sachen besprochen werden können. Wir leisten in vielen Projekten wirklich psychologische Unterstützung, einfach weil es in unseren Augen zur Behandlung dazugehört, einfach die PatientInnen zu stärken und schließen da auch das soziale Netzwerk mit ein und versuchen das einzubeziehen. Und was ich vorhin gesagt habe, wir versuchen über ambulante Hilfe soziale Netzwerke dann zu stärken, die Familien, Freunde mit aufzuklären und daher in so ein Netzwerk um die PatientInnen herum zu bauen, das dann sich positiv auf die Behandlung auswirkt und die Isolierung also die Behandlung im Krankenhaus dann reduziert oder ganz weggelassen werden kann, einfach um die Menschen so stark wie möglich in ihrem Alltag behalten zu können. Eine Kollegin von mir, Tanja Morschet, ist psychosoziale Beraterin in diesem Krankenhaus in Dushanbe. Hier erklärt sie, wie Ärzte ohne Grenzen die Familien aktiv unterstützt.
Right, tuberculosis is such a complicated disease that requires a lot of medication.
Tuberkulose ist eine so komplizierte Krankheit, die viele Medikamente und eine lange Behandlung von mitunter bis zu 2 Jahren erfordert. Das kann für die PatientInnen sehr schwierig sein und auch für ihre Familien. Vor allem, wenn Kinder an Tuberkulose erkranken, ist immer die ganze Familie betroffen. Es ist wichtig, die Bezugspersonen mit einzubeziehen. Vor allem Kinder können wir ohne deren Mitwirkung nicht erfolgreich behandeln. Mit unserem Familienprogramm unterstützen wir die ganze Familie während der Behandlung der Kinder. Wenn die Tuberkulose nicht mehr so schwerwiegend ist, dass die Kinder im Krankenhaus bleiben müssen und sie nach Hause dürfen, nehmen wir sie in dieses Programm auf. Wir einigen uns dann auf eine Hauptbezugsperson, die wir über die Tuberkuloseerkrankung, die Behandlung, die Nebenwirkungen der Medikamente und die Motivation ihrer Kinder aufklären. Und wir versuchen wirklich, den Menschen auszuwählen, zu dem das Kind die engste Bindung hat. Dadurch ist das Kind vielleicht motivierter, die Medikamente zu nehmen, auch wenn sie Nebenwirkungen haben. Die Kinder bekommen von uns zum Beispiel Aufkleber. Das soll sie motivieren. Jedes Mal, wenn Sie die Medikamente einnehmen, dürfen Sie einen Sticker aufkleben, zum Beispiel einen Stern oder einen Smiley. Das gibt Ihnen das Gefühl, etwas Gutes geschafft zu haben, wenn Sie Ihre Medikamente genommen haben. Wenn unsere Teams die Kinder besuchen, zeigen sie ihnen, wie gut sie das alles machen. Manchmal bringen wir auch kleine Geschenke oder Spielzeug mit, um sie zu motivieren und zu ermutigen, ihre Behandlung fortzusetzen. Wir hören von unseren PatientInnen, dass sie es sehr zu schätzen wissen, dass unsere Teams zu ihnen nach Hause kommen, dass wir regelmäßig anrufen, um mit ihnen in Kontakt zu bleiben und uns um sie kümmern. Das ist für unsere PatientInnen hier der wichtigste Teil unserer Behandlung. Sie haben wirklich das Gefühl, dass unsere Teams für sie da sind. Dieses Kümmern ist ein unglaublich wichtiger Teil im Heilungsprozess.
That has been for them the most meaningful part of our treatment is that, you know, they really believe that our teams care. So, you know, there's healing in the care.
Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter Ansatz. Sag mal, Lukas, gab es denn bei euch auch ein ähnliches System? Also die Herausforderung ist ja die gleiche. Die Leute müssen ihre Medikamente mindestens ein halbes Jahr lang nehmen, oder?
Genau. Das war bei uns ganz ähnlich. Also bei uns war es auch so, dass ein ganzes Team da war, was eben nicht nur aus dem Krankenhausteam in der stationären Versorgung bestand, sondern aus dem Team der Krankenhausambulanz und dem Health Promotion, also Gesundheitsaufklärungsteam und dem psychosozialen Team, die letztendlich alle das Ziel hatten, dafür zu sorgen, dass unsere Patienten gut behandelt werden und das heißt auch ihre Medikamente langfristig einnehmen. Und in der Regel kann man sich das so vorstellen, dass wenn die Patienten bei uns dann gesundheitlich dazu in der Lage waren, ein Gespräch über ihre Krankheit zu führen, dann haben wir erstmal das, neben den Gesprächen, die wir als ärztliches Team geführt haben, auch noch das psychosoziale Team informiert. Und die haben sich dann einerseits den Patientinnen, aber ganz, ganz wichtig, wie Christian auch gesagt hat, auch den Angehörigen gewidmet. Denn das ist wirklich ein Team-Effort, dass so eine Krankheit behandelt wird. Da muss die ganze Familie auch an einem Strang ziehen. Und wenn die Patientinnen dann so gut waren, dass eine Entlassung absehbar war, dann haben wir auch noch das Health Promotion Team, also das Gesundheitsaufklärungsteam, informiert. Die hatten einerseits auch die Aufgabe, nochmal über die Erkrankung und die Behandlung aufzuklären, aber, und das war auch ganz, ganz essentiell, einen regelmäßigen Kontakt sicherzustellen. Also wenn die Patientin zum Beispiel aus dem Flüchtlingscamp kam, dann haben die sich genau aufgeschrieben, in welchem Abschnitt des Flüchtlingscamps leben die. Und wenn die Patienten dann nicht zu ihren Terminen entschieden sind, hat sich dann tatsächlich auch jemand vom Health Promotion Team auf den Weg gemacht, um bei denen zu Hause nachzufragen, was ist los, was hält euch von einem Termin ab, können wir euch irgendwie unterstützen. Und da sieht man nochmal, dass eben so eine Behandlung nicht im Krankenhaus abgeschlossen ist, sondern dass die weit darüber hinausgeht und dass das auch wirklich nur im Team funktionieren kann. Und ich bin wirklich sehr dankbar für die Arbeit, die alle dort im Team geleistet haben.
Ja, wir alle. Also das ist echt, wie du schon sagst, ne? Also ein Team-Effort, das ist so, da müssen irgendwie alle an einem Strang ziehen, auch wenn sich das so ein bisschen kitschig anhört. Aber Lukas, gibt es denn irgendwas, was du dir für deine PatientInnen oder für alle Tuberkulose-PatientInnen wünschst? Etwas, das dir die Arbeit vielleicht erleichtert hätte oder etwas, das das Leben der Menschen nach so einer Diagnose erleichtern würde, auf das man vielleicht jetzt nicht kommen würde?
Grundsätzlich wünsche ich mir nicht nur für meine Tuberkulose-Patientinnen, sondern eigentlich für alle PatientInnen, die mir dort im Südsudan begegnet sind, dass sich erstmal die Sicherheitslage dort verbessert und eine grundlegende Infrastruktur aufgebaut werden kann. Denn wie ich ja schon sagte, viele der Krankheiten dort hängen wirklich auch stark mit den Lebensbedingungen zusammen. Also dort im Flüchtlingscamp habe ich Familien gesehen, die leben zu acht in einer maximal 10 Quadratmeter großen Wellblechhütte. Und Tuberkulose wird über Tröpfchen in der Luft übertragen. Und dann kann man sich sehr gut vorstellen, dass wenn ein Familienmitglied infiziert ist, dass es überhaupt nicht lange dauert, bis die anderen sich auch anstecken. Und noch mal gefährlicher ist es auch, wenn das Immunsystem sowieso schon geschwächt ist, weil es eben kein sauberes Wasser gibt, weil es nicht genug Essen gibt. Und dann kommt es eben einfach auch viel schneller zu diesen Infektionen. Und das, was wir im Krankenhaus sehen, ist wirklich auch nur die Spitze des Eisbergs. Obwohl das nur die Spitze des Eisbergs ist, fand ich es trotzdem super wichtig, dass wir da waren und einfach eine qualitativ hochwertige Versorgung sicherstellen konnten. Und wenn es jetzt noch einen Wunsch speziell für Tuberkulose sein soll, dann würde ich auch das gerne aufgreifen, was Christian gesagt hat. Und da auch die zwei Krankheiten gegenüberstellen, die mir wirklich viel begegnet sind im Südsudan, nämlich HIV und Tuberkulose. Ich bin jetzt 36 Jahre alt. Als ich geboren wurde, war HIV eine absolut tödliche Erkrankung. Ja, da gab es keine besonders wirksame Therapie. Und mittlerweile sind wir in der Behandlung so weit fortgeschritten von HIV, dass wir mit einer einzigen Tablette am Tag so nebenwirkungsarm auch behandeln können, dass die betroffenen Menschen heutzutage, wenn sie die Medikamente bekommen, eine ganz normale Lebenserwartung haben. Also wir sehen diesen absoluten Quantensprung, ja, eine absolute Erfolgsgeschichte. Und wie Christian schon gesagt hat, schauen wir uns hingegen die Entwicklung in der Tuberkulose-Therapie an und schauen uns denselben Zeitraum an, dann sehen wir, dass wir im Wesentlichen noch die gleichen nebenwirkungsreichen Medikamente benutzen, die wir schon vor 40 Jahren benutzt haben. Und das hat viele Gründe, aber ein Grund, wie ihr auch schon angesprochen habt, ist es auch einfach, dass Tuberkulose vor allen Dingen in ärmeren Ländern vorkommt und vulnerable Bevölkerungsgruppen betrifft. und damit auch einfach nicht der große Anreiz da ist, für forschende Pharmaunternehmen in diese Forschung zu investieren. Wenn man das jetzt aber mal gegenüberstellt mit der HIV-Volksgeschichte, ich will die auch gar nicht gegeneinander ausspielen, diese Krankheiten, ich will nur zeigen, was einfach möglich sein kann, wenn ein gesellschaftlicher Wille dazu da ist. Und dass dann, wenn entsprechende Investitionen auch in Forschung und Entwicklung getätigt werden, wirklich Großartiges erreicht werden kann. Und diese Erfolgsgeschichte, die wir bei HIV gesehen haben in der Entwicklung der Medikamente, diese Erfolgsgeschichte wünsche ich mir wirklich auch für Tuberkulose.
Genau, und da wollen wir unbedingt als Organisation an diesem Wunsch mitarbeiten, versuchen natürlich viel Aufmerksamkeit auf das Thema Tuberkulose zu schenken. Und ich habe es heute schon ein paar Mal gesagt, ist aber immer wieder wiederholbar. Es ist extrem wichtig, dass es bezahlbare Medikamente gibt, dass die Preise für Tests sinken. Und es braucht viel mehr Investitionen in Forschung. Eine Sache, die wir noch gar nicht so besprochen haben, ist, dass wir versuchen, auch mit Regierungen zu sprechen, weil natürlich auch immer wieder öffentliche Gelder in Forschung gehen. Das ist extrem wichtig und wäre natürlich ein Ausweg aus der rein kommerziell orientierten Forschung. Und da fordern wir ganz klar, dass wenn öffentliche Gelder investiert werden, dass es dann auch Bedingungen gibt, ja? Dass dann die Medikamente oder die Diagnostika, die daraus kommen, dass die wirklich einen Zugang für alle Menschen weltweit gewährleisten. Um nochmal zurück zu den Betroffenen zu kommen, möchte ich nochmal meine Kollegin Tanja zu Wort kommen lassen. Sie hat auch einen Wunsch, der mir sehr am Herzen liegt.
Was ich wirklich wichtig finde, ist, dass die betroffenen Menschen wissen, dass ihr Leben wertvoll ist. Das Leben eines jeden Menschen ist wertvoll und wichtig. Nur weil sie Tuberkulose haben, sind sie nicht weniger wert als andere. Wir wollen, dass sie genauso gesund und glücklich sind und eine genauso gute Zukunft haben wie alle anderen.
Wow, das sind schöne abschließende Worte, die wir alle von dem heutigen Gespräch mitnehmen können. Vielen, vielen Dank, Lukas, dass du uns mitgenommen hast und dass du Tuberkulose für mich, für uns so greifbar gemacht hast und deine Geschichten mit uns geteilt hast. Also ich kann auf jeden Fall für mich sagen, dass ich heute mal wieder sehr viel gelernt habe. Also danke dafür.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Von mir auch ganz, ganz vielen Dank, lieber Lukas und liebe HörerInnen, bevor ihr jetzt den Podcast ausmacht, bitte gebt uns doch Feedback einfach zu dem, was ihr heute gehört habt, was ihr euch wünschen würdet, worüber wir mal sprechen oder was euch sonst noch so einfällt. Wir freuen uns über alles Feedback. Ihr erreicht uns unter notaufnahme@ärzte-ohne-grenzen.de. Anregungen, Kritik, Vorschläge, bitte meldet euch. Die Mailadresse ist natürlich in den Shownotes. Und nicht vergessen, die nächste Episode der Notaufnahme kommt voraussichtlich Ende April.
Und wenn euch unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns natürlich auch sehr, wenn ihr ihn in eurer Podcast-App positiv bewertet. Solche Bewertungen helfen uns sehr, neue HörerInnen auf unsere Inhalte aufmerksam zu machen. Und damit ihr unsere nächste Podcast-Folge auf keinen Fall verpasst, folgt uns doch auf Apple Podcasts und Spotify und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr möchtet, hinterlasst uns dort auch gerne einen Kommentar, aber nur liebe Kommentare. So, das war's jetzt aber. Tschüss.
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 Notaufnahme, der Podcast von Ärzte ohne Grenzen.
Redaktion und Projektleitung: Clara Schneider, Andreas Koop und Regina Bischoff. Sprecherin: Bettina Conradi. Moderation: Anna Duschime. Aufnahmeleitung und Produktion: Christian Conradi.